Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer. Seit vielen Jahren gebe ich Fort- und Weiterbildungen oder halte Vorträge zum Thema Patientenautonomie und Patientenverfügung. Dabei geht es dann auch immer um Fragen zum Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Als Juristin ist mein Auftrag dann immer erst einmal den rechtlichen Input zu geben, zu allgemeinen rechtlichen Rahmenbedingungen bei der pflegerischen und medizinischen Versorgung. Wenn dann diese Themen in den Kontext des beruflichen Alltags eingebettet werden und es um die Umsetzung geht, dann zeigt sich, dass Regeln eben nur Regeln sind und die professionelle Sorge um Menschen eben ein Job ist, der immer in einem zwischenmenschlichen Geschehen mit Emotionen wie Wut, Trauer und Sorgen und mit unter Umständen auch divergierenden Werten einhergeht, ja eben das, was Menschen im Miteinander ausmacht. Die Umsetzung von Selbstbestimmungsrechten anderer, vor allem wenn dies den Wunsch beinhaltet, Therapien zu beenden, ist eben etwas ganz anderes, als die rechtlichen Rahmenbedingungen festzulegen und über diese zu sprechen. Mir wird immer wieder geschildert, dass solange mit der betroffenen, zu versorgenden oder zu behandelnden Person noch gesprochen werden kann, auch die Mitarbeitenden und die An- und Zugehörigen den Weg in der Regel ganz gut mitgehen können. Tja, aber wie gehe ich mit dem einsetzenden Sterbeprozess um, der mit all seinen sichtbaren Nebenwirkungen eben dann doch ganz anders ist, als die Beteiligten vielleicht dachten? Oder zwar vorausgesehen wurde, aber dann doch härter ist für die Beteiligten als gedacht. Es kommen im Sterbeprozess auch Zweifel auch unter den Medizinerinnen und Medizinern, den Pflegenden und den An- und Zugehörigen. Hat die betroffene Person wirklich gewusst bzw. vorhergesehen oder, ja ich sage mal, vorherempfinden können, was da mit ihr geschehen wird? Vor allem, wenn Personen zunehmend verwirrt sind oder auch keine Kommunikation mit ihnen mehr möglich ist, ist dies eine Belastung für die beteiligten Menschen. Hätte die Person diesen Weg mit diesem Wissen dennoch so gewollt? Ist die Umsetzung so auch richtig? Haben wir alles bedacht? Daher möchte ich mit meinem heutigen Podcast im Gespräch mit meiner Gästin all diesen Gedanken, Zweifeln und Gefühlen, die unter den Beteiligten entstehen, wenn Menschen von anderen erwarten, ihr Selbstbestimmungsrecht mit allen Konsequenzen für sie zu achten und umzusetzen, eine Stimme geben. So, heute habe ich einen für mich ganz besonderen Gast eingeladen. Guten Morgen, Manuela Galgan.
Guten Morgen.
Ja, seit einigen Jahren begleiten wir uns beruflich auf dem Fachgebiet der palliativen Versorgung und Begleitung von Menschen. Und ich schätze deine fachlichen und menschlichen Impulse und auch kritischen Anregungen immer sehr. Und wir kennen uns ja beruflich. Wir haben uns aber auch privat kennen und schätzen gelernt bei der palliativen Begleitung eines von uns beiden sehr wertgeschätzten Menschen. Und das war für mich auch nochmal eine ganz intensive Zeit, mich auch sehr intensiv damit zu beschäftigen, vor allem auch menschlich jemanden zu begleiten und auch einen nochmal ganz anderen Blick auf die Versorgung eines Menschen in der Krankheit und auch im Sterben zu bekommen. Und du bist heute meine erste Gästin und ich freue mich sehr, dass du meine Anfrage angenommen hast und hier bist. Ja, magst du dich selbst kurz vorstellen?
Sehr gerne. Jasmin, danke erstmal für die Einladung. Ich bin sehr gespannt und finde, es ist ein ganz tolles Thema, was wir haben und finde es auch sehr wertvoll für alle Pflegenden und Teams, die sich damit auseinandersetzen. Ich bin Arzthelferin, Krankenschwester, Pflegewissenschaftlerin. Aber habe in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, unter anderem in der Versorgung von Menschen im Wachkoma. Und seit circa 20 Jahren bin ich im palliativen und hospizlichen Umfeld tätig, habe Schmerzzirkel mit aufgebaut, habe Palliativ-Konsiliardienst mit aufgebaut und habe eine Palliativstation mit aufgebaut, bin des Weiteren Kursleitung für Palliativ-Care-Kurse für Pflegende und im Moment in beiden Bereichen tätig, also sprich in der Lehrtätigkeit und auch mit einem geringen Umfang noch auf einer Palliativstation.
Ja, du hast mir immer gesagt, dass du so von der Pflege wirklich am Bett auch gar nicht weg möchtest, sondern immer gesagt hast oder mir immer wieder sagst, du brauchst diesen Kontakt nochmal wirklich in die Praxis hinein, um auch dein Wissen, was du ja in Kursen weitergibst, ne, auch immer wieder up to date zu halten und auch den Kontakt zu den Menschen zu haben. Und auch nochmal, ich hatte immer so den Eindruck, du brauchst auch dieses Gefühl, wie ist das noch? Also nicht nur theoretisch darüber zu reden, sondern so zu wissen, wie fühlt sich das an? Wie ist das, wenn ich da stehe, wenn ich mit den Menschen rede und sie begleite? Ist das so?
In der Tat ist das so. Mein Ziel ist es, eine Dozentin zu sein, die Fälle aus der Praxis, Situationen aus der Praxis mit in den Unterricht nehmen kann und nicht irgendwann mal sagen muss, wir haben das vor 25 Jahren so und so gemacht und das entspricht überhaupt gar nicht mehr dem wahren Leben in den Einrichtungen auf der Station heute. Und auf der anderen Seite ist es ein ganz egoistischer Ansatz, nämlich davon zu profitieren, wie schön es ist, Menschen zu begleiten und wie viel Dankbarkeit man entgegengebracht bekommt, wenn Familien Menschen gut gehen lassen können und einfach auch eine gute Erinnerung daran haben, was wir in der Praxis immer wieder zu hören bekommen, auch noch Wochen und Monate, nachdem jemand bei uns verstorben ist.
Ja, ich freue mich vor allem auch auf die Geschichte. Du hast ja gesagt, du erlebst diese Geschichten auch noch in der Praxis und dir ist wichtig, das auch an diejenigen weiterzutragen, die sich eben weiterbilden wollen. Und genauso eine Geschichte hast du heute auch mitgebracht. Und ja, es geht heute eben genau um diese Grenzfragen aus der medizinischen und pflegerischen Praxis. Und die bewegen ja eben nicht nur das Team, das pflegt, das Team, das die Patienten oder auch die Gäste versorgt, auch nicht nur die Ärzte, sondern eben auch ja die Angehörigen, Zugehörige, Freunde, die diesen Menschen begleiten. Und ja, erzähl uns doch genau diese Geschichte einfach mal kurz so als Einstieg.
Sehr gerne. Die Geschichte stammt aus den Anfängen der Palliativstation, also unserer jetzigen Palliativstation, könnte sich aber so heute auf jeder anderen Station und in jeder anderen Einrichtung auch so abspielen. Wir waren damals ein sehr unerfahrenes Team, hatten nur 4 Kolleginnen, die eine Palliativ-Care-Weiterbildung hatten und nur die Stationsleitung und ich hatten Erfahrung in der praktischen Versorgung von Menschen im palliativen Kontext. Kurz vor Weihnachten kam ein circa 80-jähriger Mann zu uns mit der Bitte, dass wir ihn begleiten mögen. Er möchte seine Dialyse nicht mehr haben. Er hat seine An- und Zugehörigen mitgebracht. Er war schwerst onkologisch erkrankt. Er hatte multiple onkologische Erkrankungen. Und für ihn war es wichtig, jetzt ein begleitetes Ende setzen zu können. So hat er es auch damals gesagt. Das war für die An- und Zugehörigen sehr schwierig. Wir haben dann ein ausgiebiges Gespräch mit allen Beteiligten, also mit Ärzte, mit Pflegenden, mit den An- und den Zugehörigen geführt, um im Vorfeld ein wenig darzustellen, wie sich die Situation gestalten könnte. Das heißt, der Herr und seine Angehörigen wurden darüber aufgeklärt, dass Symptome auftreten können, die ihn durchaus belasten, wie beispielsweise Unruhe, Juckreiz, Verwirrtheit, und dass wir bestmöglich Angebote machen, um ihn gut zu begleiten. Alle gemeinsam haben sich dann auch entschieden, dass sie dieses Angebot annehmen möchten. Er hat dann ein Zimmer bei uns auf der Station bezogen und hat dort 3 bis 4 Tage es sehr genossen, umsorgt zu werden, gepflegt zu werden, die Familie konnte gemeinsam eine wirklich gute Zeit verbringen, weil zu Beginn der Begleitung bei uns gar keine Symptome vorlagen. Also die Dialyse findet ja nicht jeden Tag statt und so waren erstmal 3 bis 4 Tage, die ganz normal verlief für die Familie und die einfach nur genießen konnten, dass sie gemeinsam eine ruhige Zeit hatten. Der Herr blieb auch ganz klar bei seiner Linie. Er wollte nicht dialysiert werden. Er hätte ja auch jederzeit die Behandlung wieder einfordern können. Das wusste er auch. Darüber war er aufgeklärt.
Und die Angehörigen, wenn du das jetzt so schilderst, das ist ja schon hart. Ne? Vor allem, wenn die ihn ja noch so erlebt haben, wie du das beschreibst, dass er sich soweit recht wohl gefühlt hat. Und wie sind die damit ja umgegangen? Wie habt ihr sie da so erlebt?
Zu dem Zeitpunkt waren sie sehr entspannt, weil sie gemerkt haben, ihm geht's gut. Also er hatte noch keine Symptome und sie konnten ihn jederzeit besuchen. Sie waren auch viel da. Sie haben im Zimmer gesessen, Kaffee getrunken, haben die Zeit genossen. Es war die Vorweihnachtszeit, die Station war schön geschmückt und sie konnten sich an den Weihnachtsbaum setzen und einfach beisammen sein. Hatten jederzeit einen Ansprechpartner, wenn irgendwas war. Und bei Unsicherheiten wussten sie, es ist ein Arzt zur Stelle, wenn was gewesen wäre.
Und nochmal kurz nachgehakt an der Stelle, ist ja eine Entscheidung. Ja, Patientenautonomie ist ja Dreh- und Angelpunkt in der Versorgung von Patienten und Patientinnen. Und aber dann tatsächlich in der Praxis, ich sag mal so, als ganz nahestehende Person damit umzugehen, dass jemand plötzlich von diesem Recht Gebrauch macht. Meine Selbstbestimmung ist jetzt ein weiter Begriff. In allen anderen Bereichen können wir damit ja gut umgehen, ne? Aber gerade jetzt mit diesem finalen Entschluss umzugehen, wie war das mit denen? Auch Freunde, es kommen ja nicht nur Angehörige, es kamen ja sicherlich auch Freunde, Wegbegleiter, die dann besucht haben, wie du das schon beschrieben hast.
Die Angehörigen haben schon versucht, ihn zu bereden. Ihm ging es ja gut. Also ihm ging es ja gut und ob er sich das nicht nochmal überlegen wollte. Aber für ihn war es klar. Er ist da ganz klar bei seiner Linie geblieben und der hat gesagt, nein, ich möchte diese ganzen Prozeduren nicht mehr haben. 4-5 Stunden Dialyse und ich bin danach total erschöpft und habe nichts von dem Tag und habe dann einen Tag zwischendurch oder zwei, denen es mir besser geht und dann geht das alles wieder von vorne los. Das war so eine Anstrengung für den Herrn, dass er dessen überdrüssig war. Und das hat er auch so signalisiert. Das heißt aber nicht, dass jeder Mensch so ist. Also er war da sehr klar. Und es gibt durchaus Menschen, die da auch eine Ambivalenz haben und dann nochmal überlegen, ob sie nicht eine Dialyse doch wieder anfangen. Alles ist offen.
Und wie war das für das Team? Du sagst, damals war es ja noch so, dass noch nicht so viel Erfahrung auf der Station war. Wir haben ja auf der einen Seite Ärzte und Ärztinnen, die natürlich in den Fokus ihrer Tätigkeit die Heilung und Linderung und das Helfen setzen. Und dann mit so einer Entscheidung konfrontiert zu werden, ist sicher auch nicht einfach.
Das ist so. Die Situation war für alle so weit nicht so schwierig in der Zeit, wo es ihm noch gut ging. Es kippte dann ein wenig nach, ich würde sagen, es war der fünfte, sechste Tag, als die ersten Symptome auftraten. Sprich, der Herr bekam Juckreiz, was ein sehr prägnantes Symptom ist, weil es nicht aufhört. Also wenn sich jemand kratzt oder wenn jemand Juckreiz hat und sich kratzt, ist es immer präsent, weil man es auch sieht als An- und Zugehöriger, als Team sieht man es. Er wurde unruhig, vermutlich auch ein Stück durch den Juckreiz, aber eben halt auch, weil die Elektrolyte sich im Körper verschoben haben und das ein Symptom ist, was wir auch erwartet hatten. Und er fing auch an, ein wenig verwirrt zu werden. Also er war zur Situation nicht immer sofort orientiert. Er brauchte Hilfe, zeitlich gesehen, welcher Tag war, welches Jahr war. Und da fing es dann an, sowohl für die An- und Zugehörigen als auch fürs Team schwierig zu werden. Das ging ganz gut zu handeln, weil wir da wirklich medikamentös unterstützen konnten. Zumindest für die Unruhe und die Verwirrtheit, weil sie noch nicht so ausgeprägt war. Schwieriger ist es für den Juckreiz. Man hat da allerdings die Möglichkeit, die Angehörigen gut wieder mit einzubeziehen, weil da hilft auch eine Hautpflege und ein Massieren der Hände, der Füße, um einfach auch abzulenken. Da konnten die Angehörigen auch gut mitgehen und fanden das ganz angenehm. Und der Patient fand es auch ganz angenehm. Bis dahin war es für das Team, auch für das unerfahrene Team, eine zwar schwierige, aber zu handelbare Situation. Die kippte Weihnachten, da die Symptome sich dann abrupt verschlechtert haben. Der Herr wurde zusehends verwirrt, massivst unruhig. Die Situation gestaltete sich so, dass ich zu einem Mittagdienst kam. Im Frühdienst war eine unerfahrene Kollegin, die der deutschen Sprache auch nicht hundertprozentig mächtig war. Also sie konnte sich gut verständigen. Aber wenn sie nervös wurde, merkte man auch, dass es von der Sprache schwieriger wurde. Ich betrat die Station und habe sofort gemerkt, es ist eine ganz hohe Spannung, da viel Energie liegt in der Luft und das war keine gute Energie. Also es ist sofort bei mir angekommen.
Fandest du denn, ich sag mal, wenn du jetzt von dieser Energie sprichst, fandest du gerade die Pflegenden sind ja auch dann mehr gefordert gewesen? Also meinst du die, es gibt ja auf der einen Seite einmal dieses mental damit umzugehen, zu wissen, dass jemand tatsächlich nur noch beim Sterben begleitet wird und eben diese Problematiken aufweist, auch die sichtbar werden, erlebbar werden. Spielt da auch, ich sag mal, die körperliche Belastung, auch was, sag ich mal, das Klingeln sehr wahrscheinlich angeht, wie oft muss man nach dem Patienten schauen? Wie würdest du das einschätzen, so diese Situation?
Ich würde sagen, es war eine Überforderung auf allen Ebenen, bei den An- und Zugehörigen, die zu dem Zeitpunkt auch, ich weiß nicht mehr genau, aber wenigstens mit 3, wenn nicht sogar mit 4 Personen mit im Zimmer waren. Und es waren 2 Pflegende im Frühdienst. Wir hatten noch nicht so viel Patienten, weil wir ja relativ neu waren. Eigentlich wäre die Zeit da gewesen, dass sich meine Kollegin um ihn alleine kümmert, hat sie auch getan, aber sie war trotzdem überfordert. Also es war nicht unbedingt die körperliche Überforderung. Wir hatten auch wohlweislich diesen Menschen ganz ein Zimmer zugeteilt, was ganz nah am Dienstplatz war, weil wir das befürchtet hatten, dass er verwirrt und unruhig wird und wir dann einfach schnell helfen können. Es war eher wirklich eine mentale Überforderung auch bei den Pflegenden. Auch nochmal im Hinblick auf die besondere Zeit der Weihnachtszeit. Also im Krankenhaus an sich war ja eine ruhigere Zeit. Es war nicht so viel Personal da. Auch von uns, von unserem Gesamtteam war kein Seelsorger in diesem Moment greifbar, weil die einfach andere Aufgaben haben Weihnachten. Die waren vollkommen eingespannt in dem Weihnachtstrubel, sag ich mal. Die Psychologin hatte frei. Es war Weihnachten, also am Anfang des, also zu Beginn eines Aufbaus dieser Station. Und somit war die Kollegin, fühlte sich sehr alleine gelassen, also auch die beiden Kolleginnen, weil sie unerfahren war. Sie ist auch sofort auf mich zugekommen und hat gesagt, Manuela, ich brauche Unterstützung. Ich habe meine Jacke ausgezogen, meine Tasche abgelegt und bin ins Zimmer gegangen. Die Familie kannte mich ja, der Herr kannte mich und es war in der Tat so. Der Herr war sehr, sehr, sehr unruhig. Er lag ausgezogen im Bett, hatte sich die Decke weggetreten, wälzte sich von rechts nach links. Es war nicht unbedingt so, dass er aufstehen wollte, aber schon so, dass ich gedacht habe, die Unruhe ist so, dass er auch, wenn er sich noch mal ein bisschen weiter dreht oder schneller dreht, aus dem Bett drehen könnte und er stürzen könnte. Die Angehörigen waren sehr aufgebracht. Es war nichts von einer ruhigen, schönen Atmosphäre und dem Gefühl, einen Kaffee zu trinken, sondern wirklich alle standen massivst unter Strom. Ich habe dann mir einen Eindruck verschafft und habe gefragt, ob mein Eindruck der richtige ist, dass sie einfach sehr hilflos sind, dass sie sich Sorgen um ihn machen, dass es ganz unangenehm ist, dass er nackend im Bett liegt, weil es für uns in unserer Kultur ja nicht üblich ist, dass man ausgezogen durch die Gegend läuft. Und das war so. Also sie konnten das alles bejahen. Sie fanden das ganz schrecklich, dass er jetzt leiden musste. Und an ihm war auch erkennbar, dass er leidet. Also das war nicht so, dass ich sagen konnte, das ist jetzt eine ganz normale Situation und ich habe nicht das Gefühl, er leidet, sondern alle hatten das Gefühl, er leidet. Ich konnte Unterstützung anbieten, indem ich gesagt habe, wir geben jetzt eine Kurzinfusion. Er kriegt erstmal was zur Beruhigung, dass er erst überhaupt mal wieder ein bisschen in die Ruhe kommt und sich entspannen kann. Und dass wir zusammen nochmal sprechen, was wir ihm denn Gutes tun können. Also als An- und Zugehörige und Pflegeteam. Das konnten alle sehr gut annehmen. Ich habe den Angehörigen erklärt, dass es in dieser Situation nicht so gut ist, mit so vielen Menschen im Zimmer zu sein, weil es einfach noch mehr Unruhe und Bedrückung für ihn auch macht. Wenn er sich auszieht, ist es ein Stück weit ja auch ein Zeichen, er braucht Freiheit, er braucht Raum, alles ist beengend. Auch das konnten die An- und Zugehörigen gut annehmen und ich habe ihnen angeboten, dass wir einfach nochmal sprechen, wie wir jetzt weiter vorgehen und dass einer mit der Kollegin im Zimmer bleibt und guckt, dass der Herr ein bisschen zur Ruhe kommt und aus dem Leid herauskommt. Alle konnten damit sehr gut erstmal umgehen, also die An- und Zugehörigen wurden ein Stück weit ruhiger. Sie haben sich dann auch dazu entschieden, dass der Sohn erstmal mit im Zimmer bleibt, mit meiner Kollegin, und dass wir in einen anderen Raum gehen und sprechen. Zu dem Zeitpunkt war es ganz schön, dass meine Kollegin, die eigentlich in der Begleitung war und so überfordert war, gebeten hat, auch bei dem Gespräch dabei sein zu dürfen, weil sie das lernen wollte. Das hat sie auch so zu mir gesagt. Darf ich mit, um zu hören, was du sprichst? Ich möchte wissen, was du sprichst. Ich möchte das lernen. Na klar, also für die Familie war das auch okay. Und dann konnte ich hören, was macht das Leid, die Unruhe, die Angst der Familie aus. Sie haben natürlich auch genau die Angst gehabt, dass er stürzt, dass er aus dem Bett aufsteht und sie in dem Moment nicht reagieren können. Sie haben sich ganz viele Sorgen darüber gemacht, dass er schlechte Träume hat, dass er Halluzinationen hat und da durchgequält ist. Wir hatten das im Vorfeld bei Aufnahme alles auch so besprochen, aber es ist natürlich in der Situation was ganz anderes. Also es leiblich zu erfahren, jemanden zu sehen, der so verwirrt wird, quasi innerhalb von 2 oder 3 Tagen und dann auch nochmal abrupt mit einer akuten Verschlechterung, ist unheimlich schwer für die Angehörigen.
Ja, also wenn du das so erzählst, was ja interessant ist, das ist ja, wenn ich das wieder aus dieser juristischen Brille betrachte, dass man sagt, wir haben den Patienten und auch, weil er wahrscheinlich auch seine Angehörigen dabei haben wollte. Zu dem Zeitpunkt war er ja auch noch nicht verwirrt, darüber aufgeklärt, wie jetzt was passieren wird, welche Folgen die Entscheidung auch medizinisch haben wird, was er körperlich erleben wird. Und das wird mir auch immer bewusst, auch wenn wir uns immer wieder mal über solche Fälle unterhalten, die sachliche, sehr distanzierte juristische Brille aufzuhaben, das einzufordern, juristisch natürlich, dass aufgeklärt wird und dass wir auch ein Stück weit dann sagen, gut, jetzt ist alles gesagt, alles getan, jetzt können wir die Entscheidung leben. Ne? So wird sie umgesetzt in der Praxis. Und dann aber zu erfahren, diese menschliche Seite, die dahinter steckt und was das dann für die Person tatsächlich in der Realität bedeutet, das auch nochmal mitzudenken und wie schwer das ist, diese Autonomie einer Person auch ja zu erleben und auch tatsächlich zu erleiden. Ne? Wenn du das so beschreibst, war das ja auch ein großes Leid, das zu sehen. Ja, und die Person selbst, die diese Entscheidung getroffen hat, dann auch in einem Zustand zu erleben, in dem, wie du sagst, es schon spürbar und sichtbar wird, dass die Person auch leidet. Die Entscheidung ja aber offensichtlich so auch nicht mehr zurücknehmen konnte zu diesem Zeitpunkt und sich ja vielleicht doch so im Raum steht. Ist das noch, kann man das wieder zurückholen? Sollte man das wieder zurückholen? Ist es doch nicht eine gute Entscheidung gewesen? Na, also juristisch machen wir ja diese Zeitpunkte klar. Bis dahin entscheidet die Person selbst. Und also es gibt ja so eine ganz stringente juristische Vorgehensweise, die lässt sich auf dem Papier gut darstellen. Aber wenn du mir das jetzt so beschreibst, sind das ja auch so Momente der Unsicherheit und plötzlich der Frage, will er das denn überhaupt noch? Ich denke, das ist ja auch das, was sehr wahrscheinlich die Angehörigen, also die nahen Menschen, die ihnen nahestehenden Menschen umgetrieben haben. Ne? Das ist ja, ja, ich glaube, das hat die sehr wahrscheinlich umgetrieben.
Ja. Im Vorfeld, die Aufklärung, ich glaube, da wird auch vieles überhört. Also man kann gut aufklären, also gerade jetzt für die An- und Zugehörigen. Ich glaube, für den Patienten an sich ist es vollkommen okay, wenn ihm dann wirklich das Leid genommen wird. Also wenn die Symptome gut begleitet werden, heißt für uns, wenn der Mensch ruhiger wird, dass dieser Mensch dann nackend im Bett liegt oder aufstehen möchte und von uns begleitet wird oder auch mal auf allen Vieren durchs Zimmer laufen kann, quält die Patienten in der Regel nicht. Also sie sind dabei entspannt. Das sieht man, ob sie entspannt sind oder ob sie im Leid sind. Im Leid sollen sie nicht sein. Dann ist es auch so, wie es mit ihnen abgesprochen wird, dass sie medikamentös was bekommen. Für die Angehörigen wird es dann aber ambivalent, wenn sie eben genau das sehen, wenn jemand im Vierfüßlerstand nackend durch ein Patientenzimmer läuft, weil er so verwirrt ist und eine Ecke sucht, die ihm zusagt oder so, dann ist es mit Scham behaftet bei den Angehörigen, dann ist es mit Hilflosigkeit behaftet und dann kommen so Fragen, ob es sinnvoll ist, doch noch mal wieder eine Dialyse zu machen.
Wie sind denn die Ärzte und Ärztinnen damit umgegangen? Die hast du jetzt noch gar nicht beschrieben.
Das war eine schwierige Situation, weil Weihnachten zu diesem Zeitpunkt, weil wir noch so ein neues Team waren, eigentlich gar kein Arzt für uns wirklich zur Verfügung war. Also es waren die Anästhesisten zuständig, die aber gar nicht so viel palliative und hospizliche Erfahrung hatten und unsere Stationsärztin eigentlich frei hatte, aber uns gut begleitet hat und jeden Tag gekommen ist. Also sie hat die Schwere der Situation vollkommen erkannt und wusste auch, dass wir ihre Unterstützung brauchen und war auch telefonisch rund um die Uhr für uns zu erreichen. Sie ist auch gekommen und sie hat mit den Angehörigen auch gesprochen. Also auch an diesem Tag ist sie später im Verlaufe des Tages gekommen und hat mit den Angehörigen gesprochen und hat die Situation auch nochmal dargestellt. Und natürlich kamen da auch nochmal die Gespräche auf, ob es sinnvoll ist, ihn doch noch wieder zu dialysieren, um ihm das zu ersparen, was er gerade durchlebt. Sie hat da aber auch gut die Patientenautonomie in den Vordergrund stellen können und hat gesagt, er ist über alles aufgeklärt und er wird zu einem späteren Zeitpunkt die Situation genauso wieder haben, wenn er sich dazu entscheiden würde, die Dialyse abzusetzen. Und wenn er an den onkologischen Erkrankungen verstorben wäre, hätte es genauso passieren können. Genauso passieren können, dass er verwirrt wird. Wenn er beispielsweise Hirnmetastasen hat, dann kann auch eine Verwirrtheit und eine Unruhe eintreten. Und insofern waren wir durch unsere Stationsärztin gut begleitet.
Wie ist denn die Geschichte dann weitergegangen? Also habt ihr, also ihr seid bei der Entscheidung so geblieben. Wobei, man muss ja sagen, es ist ja gar nicht eure Entscheidung gewesen. Es war die Entscheidung des Patienten, aber ihr habt das dann auch so, wie das nach der Patientenautonomie auch juristisch ist, ihr habt das dann weitergelebt als Team für die Person, die sich so entschieden hat.
Genau. Wir haben eine gute Vorgehensweise gefunden, damit der Herr viel Ruhe bekommt. Also äußere Unruhe macht innere Unruhe. Und wir konnten mit den Angehörigen gut besprechen, dass sie nicht alle zusammen in Besuchen kommen, sondern dass sie wirklich gucken, dass sie sich abwechseln, auch zum Schutz für die Angehörigen, dass sie mal Luft holen können. Das haben sie auch gut eingesehen. Sie waren dann mit ein oder zwei Menschen in der Begleitung, also auch mit Freunden, mit An- und Zugehörigen, nicht nur die Familie, sondern auch die Freunde. Aber auch die Frau konnte mal nach Hause gehen. Das war eine Situation, die Ruhe gebracht hat. Die andere Situation war die, dass wir medikamentös die Unruhe und die dadurch entstehende Verwirrtheit auch ganz gut begleiten konnten. Was nicht so gut zu begleiten ist, ist der Juckreiz, weil er dann halt einfach dadurch kommt, dass Elektrolytverschiebungen da sind. Das führt dazu, dass die Menschen sich viel kratzen. Und das macht die Situation nicht leichter, weil dann unter anderem auch noch Blutspuren vom Kratzen im Bett sind, wenn jemand sich dann hin und her wälzt und ausgezogen da liegt oder aufstehen möchte und man dann einfach da, wo er gesessen hat oder so, das sieht, ne, dass er sich gekratzt hat. Aber auch das konnten wir gut mit den Angehörigen besprechen, dass das nicht ein Leid aus, also das Bluten nicht ein Leid ist, sondern dass er sich ja kratzt, weil er juckt und wir eben eine gute Hautpflege machen und sie ihn da gut begleiten können. Und letztlich ist er dann bei uns wirklich im Kreise seiner Lieben, ich muss sagen, bei seiner Frau und seinem Sohn verstorben. Und für die Angehörigen war es eine ganz gute Situation, als er gestorben ist, aber bis dahin waren es noch, ich glaube, 48 oder auch 96 Stunden, die wirklich ein Stück weit auch aushalten waren. Also die nicht von Freude geprägt waren und wir sind gemütlich beieinander, sondern die Angehörigen hatten da auch wirklich eine Last zu tragen und haben es geschafft, gemeinsam mit uns ein Stück weit auch Sachen auszuhalten, also die Situation auszuhalten, ja.
Du hattest vorhin kurz angedeutet, dass es ja auch die Situation so war, vielleicht reden wir nochmal über diese letzten 48 Stunden oder kannst dich nicht mehr genau erinnern, es war vielleicht auch ein bisschen länger. Du hattest ja davon gesprochen, dass er so unruhig war, dass schon auch die Gefahr bestand, eventuell aus dem Bett zu stürzen. Habt ihr euch denn da auch Gedanken drüber gemacht? Also als Juristin denkt man natürlich direkt auch an Maßnahmen zum Schutz des Patienten, ne? Zum Beispiel Bettseitenteile zu benutzen. Sind wir dann natürlich auf dem Gebiet der freiheitsentziehenden Maßnahmen. Habt ihr auch sowas erwägt?
Die Angehörigen hatten den Wunsch natürlich, dass wir die Bettseiten hochmachen, damit er nicht aufstehen kann und nicht stürzt. Wir haben dann viel aufgeklärt und haben ihnen erklärt, dass er möglicherweise dann, also das war das A, dass es juristisch nicht okay ist und B, es ihn auch mehr gefährden würde, weil er beispielsweise über die Bettseiten klettert, wenn er unruhig ist. Er hatte von Anfang an auf Wunsch die obere geteilte Bettseite oben, weil er sich daran festgehalten hat, wenn er sich gedreht hat, aber er konnte halt immer aus dem Bett. Wir arbeiten dann mit einer Matratze vor dem Bett, dass wenn er aufstehen wollte oder in einem unbeobachteten Moment sich auf die Bettkante setzt und droht, irgendwie nach vorne zu kippen, er dann weich stürzen würde. Die Gefahr, dass er generell im Zimmer stürzt, war nicht so hoch, weil wirklich Angehörige immer da waren. eher lag es dann an uns, sie gut zu begleiten, dass er aufstehen darf, also dass er seine Wünsche da erfüllen darf und dass er, wenn das es normal ist, auch dass wenn man 24 Stunden, 12 Stunden, bevor man wirklich sich von dieser Welt verabschiedet, kann es durchaus sein oder auch eine halbe Stunde vorher, dass man sich nochmal hinsetzen möchte oder nochmal aufstehen möchte und dass wir diesem Wunsch auf jeden Fall auch nachkommen möchten und ihn da unterstützen. Das ist für die Angehörigen schwierig zu verstehen. Die würden lieber häufig eine Fixierung am Bett, wie auch immer, haben, damit sie die Sorge nicht haben, dass er stürzen muss. Die Frage ist dann natürlich, wie sehr wird er einfach schon dadurch fixiert, dass Angehörige oder auch Pflegende durch verbales Angehen oder Mimik und Gestik ihm zu verstehen geben, dass er jetzt besser im Bett bleibt. Also dass, wenn die Angehörigen dann immer sagen, nee, bleib mal liegen, dann ist es ja durchaus auch was ein bisschen übergriffig ist, ne, und was man sich überlegen kann. Und da gut zu begleiten und zu sagen, nein, wenn er mit dem Oberkörper hoch möchte, dann darf er mit dem Oberkörper hoch und dann setzen wir ihn auf die Bettkante oder gegebenenfalls in den Stuhl und schauen da. Aber das ist immer Thema.
Also das Angehörige, ne, zum Schutz, es klingt ja, also ich kann das auf der einen Seite gut nachvollziehen, ne, dass natürlich der Sturz so als ein schlimmes Ereignis empfunden wird. Jetzt muss man ja sagen, den Patienten, den du jetzt gerade beschrieben hast, war ja ohnehin auf dem Weg zu versterben. Und da so abzuwägen, auf der einen Seite den Wunsch der Angehörigen, dass er sich nicht verletzt, wobei man ja wie gesagt sagen muss, diese Verletzung in seinem Zustand jetzt eher ja hintergründig ein Problem darstellt, sondern dann eher zu sagen, ihm seinen Wünschen nachzukommen, die er hat, auch wenn sie vielleicht schädigend sein könnten und das eben seine Autonomie an der Stelle auch in den Vordergrund zu stellen. Und dem dann nicht Folge zu leisten. Aber es ist interessant, dass du erzählst, dass die Angehörigen selbst aktiv werden und den Wunsch äußern, dass die Person tatsächlich fixiert werden sollte, um sie zu schützen. Und dass das gar nicht von dem pflegenden Team kommt.
Ja, die Angehörigen haben Sorge, dass er stürzt. Oder was auch passieren könnte, was in solchen Situationen ist, dass er möglicherweise das Zimmer nackt verlässt. Also ihn da zu schützen, dass er nicht nackend auf dem Stationsflur gesehen wird, weil es dann wieder sehr schambehaftet ist. Also es hat schon mehrere Komponenten. Und es ist ja auch verständlich, also sie denken es ja nicht unter dem Fixierungspunkt, sondern sie denken es ja wirklich nur darunter, unter dem Punkt, dass sie ihn schützen wollen, dass er nicht stürzt.
Wenn du deine Geschichte so erzählst, sie liegt ja schon einige Jahre zurück, wie hat sich das denn so verändert? Du bist ja nach wie vor auf der Palliativstation. Wie würdest du, ich sag mal, fangen wir mal mit dem Team an. Was hat sich da verändert?
Ja, wir haben deutlich mehr Kompetenz im Team in Sachen palliativer Versorgung, allein dadurch, dass mittlerweile 75% oder 80% der Kolleginnen im Pflegebereich die palliative Zusatzausbildung haben. Wir haben im Gesamtteam eine deutlich höhere Kompetenz. Also da spreche ich dann von Ärzten, von Pflegenden, von Seelsorgern, Psychologen, Physiotherapeuten, weil auch da einige fortgebildet sind, aber wir auch Fallbesprechungen machen und solche Fälle dann aufgreifen und gucken, wie wir da gut mit umgehen können. Wir haben als Pflegende sehr kritisiert, dass wir in solchen Situationen, gerade dann Weihnachten oder zu Zeiten, wo sowieso keine gute Besetzung im Gesamtkrankenhaus ist, alleine gelassen werden. Das hat dazu geführt, dass beispielsweise wir immer jetzt die Seelsorge anrufen können und die uns auch unterstützen, weil manchmal reicht es ja auch, wenn jemand am Bett sitzt und gar nicht unbedingt die Kompetenz pflegerisch oder medizinisch gebraucht wird, sondern einfach Ruhe vermitteln und Dasein für die An- und Zugehörigen vor allen Dingen. Wir können Ehrenamtliche einsetzen und haben somit einfach breitere Möglichkeiten, an Manpower. Das macht schon mal viel aus. Das Team ist gewachsen, man lernt an den Situationen immer wieder durch das Besprechen der Situation und mit den Mitarbeitern ins Gespräch gehen und wie damals meine Kollegin ja auch mit in das Gespräch mit den Angehörigen wollte, dann die Situation umzudrehen und sie das nächste Gespräch führen zu lassen und nochmal ein Feedback zu geben, wie ist es denn gelaufen, oder zu unterstützen in dem Gespräch und zu sagen, woran man noch denken könnte. Das Team hat sich halt gefunden, es ist zusammengewachsen, es ist stärker geworden und man hat viele Situationen erlebt, die schwierig waren und trotzdem gut bewältigt wurden. Es ändert aber nichts an der Situation, dass mit jedem Menschen, der bei uns auf die Palliativstation aufgenommen werden, neue An- und Zugehörige kommen und für jeden die Situation anders ist. Also es hat jeder andere Ängste, es hat jeder andere Erwartungen und jeder hat eine andere Vergangenheit und wir da eigentlich immer wieder neu unterstützen.
Und wie würdest du sagen, ist mittlerweile so, dass, ja, ich nenne es mal Standing eurer Palliativstation im Krankenhaus, sag mal auch in Verbindung mit eben anderen Abteilungen, was die Akzeptanz angeht und eurer Arbeit, gerade, ich sag mal, Ärzte, die jetzt noch kurativ arbeiten im Haus, ne, die vielleicht dann auch merken, sie kommen in eine Grenze, in eine Grenzsituation. Geht dann die Beratung wirklich dahin zu sagen, so, was halten Sie davon, ne, hier endet unser Weg und es eröffnet sich jetzt von der kurativen Versorgung der Weg der Palliativversorgung. Wie ist das so in eurem Haus?
In unserer Einrichtung ist es schon so, dass palliativ mitgedacht wird und dass wir auch angefragt werden. Wir würden uns aber trotzdem wünschen, dass wir viel früher angefragt werden für die Begleitung. Weil häufig ist es dann wirklich so, dass die Menschen schon eine lange Krankenhauskarriere hinter sich haben und sich dann mit uns auseinandersetzen müssen, sage ich mal. Und es wäre viel schöner, wenn wir uns schon vorher kennenlernen würden. Also einfach, um die Sorge zu nehmen, was passiert denn da jetzt? Oder habe ich nur noch 24 Stunden zu leben, wenn ich auf die Palliativstation komme? Und wir könnten halt schon viel früher unterstützen. Und so würden auch viel, viel mehr Menschen die Palliativstation gut begleitet verlassen nach Hause oder in Hospiz oder sonstiges. Da würden wir uns schon noch mehr wünschen, also mehr Zusammenarbeit mit den anderen Disziplinen wünschen.
Ja. Ja, unser Gespräch heute ist ja auch da, Wünsche zu äußern, ne? Wenn man schaut, du hast sehr Positives erzählt, dass eben die Ausbildung, Weiter- und Fortbildung, ne, der Mitarbeitenden auf diesen Stationen sich ja nun auch sehr, sehr positiv entwickelt hat und damit eben auch ein professionelles Team zusammenarbeitet. Aber genau an diesem Punkt, ne, es ist ja so Hand in Hand zu arbeiten eben mit den anderen Fachrichtungen. Auch nach wie vor, so höre ich das ein bisschen raus, auch immer Arbeit, wieder Werbung zu machen für diese Möglichkeit auch, die sich eröffnet, auch bei der medizinischen und pflegerischen Versorgung von Menschen. Und das hört sich ja für mich eben schon auch danach an, dass da auch noch ein bisschen mehr Kommunikation über die Disziplinen hinaus notwendig ist. Was würdest du denn, ich sag mal, unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern gerne auch mitgeben für den pflegerischen und medizinischen Alltag, ich sag mal, für die Palliativstation oder auch für interessierte Menschen, die sagen, ich komme aus der Pflege und ich würde mich gerne fortbilden und vielleicht auch könnte mir gut vorstellen, palliativ zu arbeiten?
Wenn Kolleginnen den Wunsch haben, palliativ zu arbeiten, würde ich wirklich empfehlen, zu hospitieren auf einer Palliativstation oder im ambulanten Setting oder im Hospiz, einfach mal um zu gucken, wie läuft denn so ein Tag, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, glaube ich, ist es total sinnvoll. Wenn jemand, was viel wünschenswerter wäre, was viel wünschenswerter wäre, sich weiterbilden möchte, einen Palliativ-Care-Kurs für Pflegende machen würde und dann in den Bereichen weiter zu arbeiten, in denen sie tätig sind, wäre mein großer Wunsch, weil wir dann es schaffen, dezentral die Leute zu versorgen. Also ich finde, dass auf einer Palliativstation sollen Menschen versorgt werden, die schwerste Symptome haben, die nicht gut handelbar sind in anderen Bereichen. Ich glaube aber, dass in stationären Langzeiteinrichtungen und auf geriatrischen Stationen, auf onkologischen Stationen, in urologischen Bereichen und ja eigentlich in allen Bereichen Palliativ Care-Kräfte arbeiten sollten, um die Angst davor zu nehmen und zu lernen, dass wir viel früher kurativ und palliativ zusammenarbeiten sollten, weil das ist was wir auf jeden Fall jetzt in 10 Jahren auf der Palliativstation deutlich spüren. Menschen, die zu uns kommen, entlassen werden, weil wir beispielsweise ein Symptom Schmerz, Übelkeit, Erbrechen oder so gut einstellen konnten, die dann nochmal nach Hause gehen. Und die dann wiederkommen, selbst wenn sie zum Sterben wiederkommen, ist es für alle Beteiligten viel, viel einfacher. Also gerade für die anderen Zugehörigen, weil sie uns erlebt haben, weil sie die Arbeit auf der Station erlebt haben, weil sie das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit erlebt haben und wissen, dass sie ernst genommen werden. Und das ist, glaube ich, das, was ich den Kollegen gerne mitgeben würde. Dass sich einfach viel mehr in dem Bereich weiterbilden und ruhig in ihren Bereichen weiterarbeiten, weil das wirklich dann dazu führt, dass wir eine gute Vernetzung hinkriegen und dass wir es dezentral gut gestalten können.
Ja, wir haben jetzt über die Pflegekräfte gesprochen. Wie sieht es denn im ärztlichen Bereich aus? Was hat sich denn da so verändert in den letzten 10 Jahren?
Total individuell. Also würde ich jetzt überhaupt keine globale Aussage zu treffen wollen. Ich treffe auf Ärzte, Ärztinnen, die jung sind, wo ich denke, die haben im Medizinstudium auch was zur Palliation gehört, wo es in der Praxis vergessen ist. Ich treffe auf Urgesteine in der medizinischen Versorgung, die früher gesagt haben, mein Auftrag ist es nicht, dass Menschen sterben. Mein Auftrag ist, dass Menschen gesunden, die heute eine ganz andere Einstellung dazu haben und wissen, was Palliativ und Hospiz heißt und dass Menschen gut begleitet sind. Die Tendenz geht dahin, dass es einfacher wird, mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, dass man frühzeitig an Palliation denken sollte. Aber auch da sind wir immer noch in den Kinderschuhen.
Und spannen wir nochmal den Bogen auch zu den An- und Zugehörigen. Haben die sich denn, ich sag mal, verändert? Ich meine jetzt auch im Fall mit dem Blick darauf, es wird so viel in der Öffentlichkeit darüber gesprochen, eben eine Patientenverfügung zu machen. Sterbehilfe ist ja immer mal wieder ein Auf und Ab in der Öffentlichkeit, dass es auch als Thema wahrgenommen wird. Es wird politisch debattiert. Wir warten ja auch immer noch nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil auf eine gesetzliche Regelung in diesem Bereich. Also es ist ja schon auch in der Öffentlichkeit. Hat sich denn da, wenn du auf An- und Zugehörige stößt, merkst du da, dass es in den letzten 10 Jahren auch eine größere Offenheit gibt zu der Thematik, eine größere Akzeptanz?
Ja. Das, was wir aber erfahren, ist, dass es die Akzeptanz eigentlich dadurch gibt, dass Menschen die persönliche Erfahrung gemacht haben. Also ich komme zu ihnen, weil der Cousin meiner Nachbarin bei ihnen gelegen hat und ich ihn einmal besucht habe oder eben halt auch die anderen Zugehörigen dann sagen, wir wissen, die Cousine von meiner Cousine, die ist palliativ begleitet worden und die lag hier bei ihnen auf der Station und die waren total zufrieden. Also eher so durch Mundpropaganda als wirklich durch die Öffentlichkeitsarbeit politisch und auch palliativ und hospizlich. Es gibt ein paar mehr Menschen, die eine Patientenverfügung und eine Vorsorgevollmacht haben, aber ich würde sagen, prozentual ist das also deutlich, deutlich unter 25% noch als vor 10 Jahren. Also 25% mehr Menschen haben eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. Aber es ist noch lange nicht so, dass es durchdrungen ist in der Bevölkerung.
Also würdest du sagen, ist immer auch noch vielleicht ein Stück weit so ein Tabuthema, sich mit Krankheit und Tod auseinanderzusetzen. Also trotz der vielen Bemühungen auch, ne, es vor allem auch auch juristisch, politisch nach vorne zu bringen, dass es in der Praxis doch noch wieder ein bisschen anders aussieht.
Auf jeden Fall.
Ja, da bleibt noch viel zu tun. Werbung zu machen, Werbung vor allem dahingehend dafür, Menschen eben den Raum zu geben, auch ihre Autonomie auch bis tatsächlich zum Tod leben zu dürfen und dann auch einen Raum, der ja auch geschützt ist, ne, zu schaffen, optimal versorgt zu werden. Ja, vielen lieben Dank für deine Geschichte. Und auch das interessante Gespräch und danke, dass wir ja deine Perspektive hier auch hören konnten und freue mich. Wir werden ja beruflich weiter zu tun haben miteinander und bedanke mich am Ende nochmal. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch. Es war ein sehr angenehmes Gespräch.
Mit dem Podcast wollen wir auch Ihnen eine Stimme geben und Ihre Geschichte hören, denn Geschichten bewegen. Bringen Fakten in den Kontext und können der Ausgangspunkt für Veränderung sein. Schreiben Sie uns auf Spotify oder auf der Website grenzfragen.com und bleiben Sie neugierig.